Wir haben ja in dieser Passionswoche wahrscheinlich mehr oder weniger unser normales Leben gelebt. Das ist in der Zeit, wo Jesus hier am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, nicht so gewesen. Da sind bis zu 1 Million Menschen aus dem ganzen Land haben sich in Israel konzentriert und haben alles mitbekommen, was da läuft. Die sind gekommen, um sich vorzubereiten und das Passa zu feiern. Und die Jünger von Jesus waren schon ein bisschen irritiert über das, was Jesus gesagt hat. Jetzt gehen wir dann auf Jerusalem. Ich werde gefangen genommen, ich werde ausgeliefert, ich werde tötet und nach 3 Tagen auferstand ich. Wo denn der Palmsonntag gekommen sind, denke ich, haben die Jünger das einmal alles vergessen, was Jesus gesagt hat, und haben sich gefreut, dass die Leute jubeln, dass Jesus begeistert empfangen worden ist in dieser Stadt, dass die ganze Stadt in Bewegung war. Und vielleicht haben sie gedacht, ja, der hat sich doch getauscht, der hat vielleicht gar nicht gerechnet damit, dass die Leute so begeistert sind von ihm. Wo denn der Karfreitag näher gekommen ist, sind sie wieder ein bisschen ruhiger geworden, und dann an dem Abend ist es dann schon ganz anders geworden. Jesus hat schon während dem Passamal gesagt, das ist mein Leib, das für euch gegeben ist. Das ist mein Blut, das für euch geopfert wird. Dann sie denkt, was meint er mit dem? Wo sie dann aufgestanden sind, im Garten Gethsemane, und Jesus völlig erschüttert war, betet hat, und die Jünger vor irgendeinem müde und weiss nicht was eingeschlafen sind, wo Jesus gefangen genommen worden ist. Und was dann war an Karfreitag bis am Kreuz, da sind sie eigentlich vom Jubel in tiefste Verzweiflung runtergefallen. Von einem Mal, von einem Moment zum anderen. Und so ist das auch gewesen. Haben sich in einen Raum zurückgezogen, haben die Türen zugemacht, haben gehofft, dass die Römer nicht mehr kommen und sie jetzt auch noch umbringen. Haben irgendwie, ich weiss nicht, ihr Leid sich gegenseitig geklagt, vielleicht nichts mehr gesagt. Ihre Hoffnungen auf das, was sie ihr Leben gebaut haben und die Zukunft, die sie gesehen haben, ist in einmal zerstört gewesen, erschüttert, in 1000 Scherben zersplittert. Mit Jesus ist das alles im Grab gelegen. Dann kommt der Sonntag. Und für sie hat das so ausgesehen, so dunkel. Das war ihre Stimmung. Sie waren nicht dabei, wo es genau passiert ist, dass Jesus auferstanden ist. Niemand hat das gesehen, wo es hell geworden ist, könnte man sagen. Jesus ist auferstanden, sie haben das noch gar nicht gewusst. Und Matthäus 28 und andere Stellen beschreiben, was an dem Morgen passiert ist. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Das hätten sie nicht erwartet. Sie sind sorgenvoll, enttäuscht, verzweifelt zu dem Grab gekommen. Sie haben gar nicht gewusst, wie sie mit ihren Salben und allem, wo sie hätten wollen, den Leib Jesu salben und einbalsamieren, wie sie überhaupt nur schon zu ihm kommen und wer den Stein vom Grab wegwälzt. Sie hätten sicher nicht erwartet, dass ihnen jetzt ein Engel begegnet. Völlig überrascht sind sie. Was auch noch war, das waren die Römer, die das Grab bewacht haben. Und ich nehme an, einige von euch wissen das. Die Bewachungsfunktion war ganz wichtig und sie haben mit ihrem Leben gebürgt, dass sie nicht zulassen, dass da irgendwie seine Jünger kommen. Und da hat Jesus ja geredet von Auferstehung und so. Dass die Jünger kommen und den Stein wegnehmen und irgendwo den Leichnam stellen und nachher behaupten, dass sie auferstanden. Die römischen Soldaten haben mit ihrem Leben bürgt dafür, dass das nicht passiert. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden sei. Könnt ihr euch das ein bisschen ausmalen, das Bild? Die leben, liegen wie tot am Boden. Und der sollte tot sein, ist nicht mehr im Grab, sondern lebt und ist auferstanden. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er euch vorausgesagt hat. Und sofort kommt der Auftrag an die Frauen, sagen den Jünger. Ich weiss nicht, ob der Engel gewusst hat, wie denn die Jünger reagiert haben. Wir wissen, wie die reagiert haben. Die haben es einmal gar nicht geglaubt und sind nachher selber geschaut. Die Frauen waren erschrocken, doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der Engel hat gesagt, sagt seinen Jüngern. Jesus hat gesagt, sagt meinen Brüdern. Finde ich noch bemerkenswert. Wir sind, wenn wir Kind Gottes sind, Brüder und Schwestern von Jesus Christus, von Gottes Sohn. Ich weiss nicht, mir ging es wahrscheinlich auch ein bisschen so wie diesen Frau. Ich wäre ja verschrocken, wenn mir da plötzlich ein Engel begegnen würde. Obwohl, ich fände das noch richtig schön. Wäre schon mal etwas. Und würde mit mir reden. Also, ich wäre völlig geflasht. Genau. Und ich denke, sie sind das auch gewesen, völlig verschrocken. Voller Freude sind sie gegangen. Und etwa die Jünger haben ihnen eine kalte Dusche verpasst und gesagt, ja komm, das stimmt doch nicht. Ja, schauen wir noch mal ein bisschen zurück, was hier passiert ist. Jerusalem, wo Jesus eingezogen ist, im Palmsonntag in diese Konfliktzone, in die brodelnde Stadt, wo Erwartungen, die sich über Jahrhunderte angesammelt haben, im Volk vorhanden sind und alle in Jesus das haben wollen sehen, was sie ersehnt haben. Denn 5 Tage sind nachher in dieser Zeit. Da hat sich alles zugespitzt. Da ist hintenrum gekämpft worden, da ist verraten worden, da ist beraten worden, Pläne ausgeheckt, wie man Jesus umbringen und beseitigen kann. Und an Karfreitag ist es dann so wie gewesen, in einem Justizmord sozusagen, ist Jesus umgebracht worden am Kreuz auf Golgatha. Ich habe da geschrieben, Konfliktzone Jerusalem. Aber eigentlich ist es Konfliktzone geistliche Wirklichkeit. Was passiert ist, hier alles, sichtbar oder oberflächlich, hat einen anderen Teil in der unsichtbaren Welt, wo gleichzeitig passiert ist. Karfreitag, das Kreuz. Golgatha. Man hat gesehen, Jesus stirbt. Man hat gesehen, er ist tot. In der unsichtbaren Welt ist der Sieg schon vorbereitet worden. Man hat nachher Jesus ins Grab gelegt. Man hat gesehen, er liegt im Grab. Aber unsichtbar ist die Macht vom Tod schon völlig erschüttert gewesen. Und man hat gemeint, Jesus sei jetzt besiegt. Seine Mission sei endgültig gescheitert. Aber unsichtbar hat Jesus gerade die Herrschaft in der Finsternis oder über die Macht der Finsternis angetreten. Und dann, 3 Tage später, Jesus ist auferstanden. Jesus ist leibhaftig auferstanden, sagt man ja. Also er hat einen Körper gehabt, aber nicht mehr den gleichen Körper wie vorher. Man könnte sagen, nicht sein Leichnam ist auferstanden, sondern ist umgewandelt worden in Auferstehungskörper und so ist er auferstanden. So ist er dann den Jüngern erschienen und den Frauen vor allem zuerst. Es ist nicht symbolisch zu verstehen. Es gibt Theologen, die sagen, Jesus sei in der Verkündigung auferstanden, in den Gedanken der Jünger und so weiter. Wenn das so passiert wäre, hätten wir nie davon gehört, dann wäre die Nachricht von Jesus schon längstens gestorben, die wäre versickert in den Herzen und in den Gedanken von den Leuten, die aus Angst sich zurückgezogen hätten. Aber tun wir uns doch das mal überlegen, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Und ich habe mir das überlegt und ich habe jetzt hier so einen Pseudo-Zeitungsartikel beschrieben, wie das könnte sein, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Jesus Christus ist nicht auferstanden. Jerusalem, Christen sind weltweit in Schockstarre. Pünktlich zur Passions- und Osterzeit platzte eine Nachrichtenbombe an der gestrigen Pressekonferenz der Wissenschaftlichen Forschungsstiftung Haaretz in Jerusalem. Wie Professor Nathan Cohn erläuterte, haben wissenschaftliche Untersuchungen Folgendes ergeben. Jesus kann unmöglich am 3. Tag nach seinem Tod auferstanden sein. Die Auswirkung dieser Nachricht auf die christlichen Konfessionen könnte nicht größer sein. Unter der Hand gaben Theologen und Pfarrer zu, dass dadurch diese Tatsache das Christentum, die Bibel und die Theologie in ihrem Kern aus den Angeln gehoben werde. Eine Blitzumfrage unter Vertretern von Kirchen und Freikirchen der Region Basel ergab ähnliche Reaktionen. Wir sind schockiert. Das kann doch nicht wahr sein, war nicht nur einmal zu hören. Bibelkritische Theologen jedoch gaben sich unbeeindruckt. Wir haben das schon immer gewusst. Wir bleiben dran. Stellt euch vor, es wäre so. Was wäre denn? Gäbe es Alternativen? Ich tue halt mal drei mögliche Alternativen aufzählen. Nach dem Tod ist alles aus. Das glauben viele. Vor allem da in Europa glauben das viele. Weltweit nicht so. Aber da in Europa schon. Wo sich noch als Zentrum der Welt sieht, aber das schon längstens nicht mehr ist. Auch geistlich gesehen ist Europa weit, weit hinten. Hinter anderen Erdteilen und Gebieten. Aber das wird propagiert bei uns. Gerade Bücher vom Yuval Noah Harari, die in Millionen Auflagen erschienen sind, behauptet das. Und behauptet, dass der Mensch nicht einmal eine Seele hätte. Und Millionen glauben das. Das wäre einmal so eine Alternative. Genau, eine zweite. Das kommt schon im Griechentum, von den griechischen Philosophen her, redet sie von einer unsterblichen Seele. Der Körper ist ein Gefängnis, die Seele ist gefangen, beim Tod kann die Seele endlich raus und existiert dann da irgendwo in einer anderen Welt. Wenn man jetzt so schaut, wäre das eine ziemlich trostlose Existenz, könnte man sagen, ein leidvolles Dasein ohne irgendeinen Zugang zu Gott. Drittens, Reinkarnation. Das heisst, das ist die Vorstellung, dass wenn Menschen sterben, kommen sie wieder. Und in ihrem Leben müssen sie das Karma, wo sie angehäuft haben, die schuldvolle, verhängnisvolle Energie oder Macht, die müssen sie abarbeiten in ihrem Leben. Und weil sie das in einem Leben nicht schaffen, kommen sie immer wieder. Und der Kreislauf von der Wiedergeburt, das Rad der Wiedergeburt, Samsara, hat 4 Zeiten, 4 Stufen. Und so ein ganzer Zyklus gab 4,32 Millionen Jahre. Und dann geht es dann wieder los. Und so weiter. Also das geht immer wieder los. Also hunderte von Mal. Und die Menschen, die das glauben ursprünglich, die nicht Westen, Wohlstandsgeschädigten, immer aus ihrer Religion ein bisschen das nehmen, was ihnen gerade passt, sondern die, die wirklich das nehmen und Konsequenzen erleben davon, die sehnen sich nach nichts anderem, als endlich mal aus dem Samsara, aus dem Rad von der Wiedergeburten können aussteigen. Das alles ist ziemlich trist und hoffnungslos. Und ich bin so froh, ist Jesus auferstanden. Wenn ich mich nicht für so etwas entscheide. Schauen wir jetzt einmal, was ist passiert? Was ist das wirklich für ein Sieg, wo Jesus errungen hat? Es ist ein Sieg auch in der geistlichen Realität. Durch den Kreuzestod Jesu geschah in der unsichtbaren Welt ein realer Umbruch der Herrschaftsverhältnisse. Durch den Sündenfall ist auch in der unsichtbaren Welt etwas passiert. Der Mensch hat sich von Gott abgewendet und schlussendlich einem Antigott, einem Gegenspieler Gottes, sein Leben, kann man sagen, anvertraut und hat der eigentlich die Herrschaft der Welt übernommen. Im 2. Korinther 4,4 heißt der Gott dieser Welt, das ist eigentlich Satan. Das war dann der Herrscher. Und so sieht die Geschichte auch aus. Ganz nach dem. Aber dann, jetzt, kommt die Umkehr. Jetzt kommt die Wende. Jesus hat alle Schuld getragen. Von allen Menschen, von allen Völkern, von allen Zeiten. Hier im Garten Eden, im Sündenfall, ist das erste Mal Schuld, Sünde in die Welt hineingekommen und hat alles verändert. Und jetzt geht es um Umkehr von dieser ganzen Geschichte, von dem ganzen Verhängnis. Jesus hat alle Schulden gezahlt. Es ist vollbracht. Tetelestai, griechisch, völlig bezahlt. Es geht nicht nur um Tat, Sünden, sondern es geht um ein Machtverhältnis. Die Bibel redet auch von der Sünde als eine Macht, wo Menschen unterworfen sind und nicht aus eigener Kraft raus können. Und diese Macht hat Jesus gleichzeitig gebrochen, am Kreuz und in der Auferstehung. Wir kommen dann noch drauf. Dann ist es so, dass, kann man sagen, der Feind, der Gegenspieler, Satan, heisst eigentlich der Gegner in einem Prozess. Das ist mein Gegenspieler, mein Feind, der, der mich schuldig sprechen will, der, der will, dass ich bestraft werde. Und das ist auch seine Aufgabe. So geht er mit Leuten um. Und er klagt Menschheit und Menschheit und alle an vor Gott. Und diese Anklagen werden durch Jesus für die Menschen entkräftet, die die Vergebung von Jesus annehmen. Die Anklagen sind nutzlos, wertlos, haben keine Kraft mehr. Ich denke, dass die Finsternismächte gejubelt haben über den Plan der Schriftgelehrten und Pharisäer, Jesus zu verraten, Jesus gefangen zu sein, das Kreuz zu bringen und jetzt ist er tot. Wo denn aber der Sohn Gottes am Kreuz gehangen ist und gestorben ist, ist ihnen erst bewusst worden, was passiert ist. Es heisst in Bibelstellen, dass die Finsternismächte bloßgestellt worden sind, beschämt worden sind. Sie haben sich selber reingelegt und haben nicht gemerkt, dass das, was als Niederlage von Jesus aussieht, ein Sieg ist. Und sie verloren haben. Das Opfer von Jesus. Und auch die ganze Macht vom Tod ist getroffen worden. Das ist erst der Anfang des Kreuzes. Nachher kommt die Auferstehung. Und wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel entzweigerissen. Das heisst, jetzt ist der Zugang zu Gott frei. Auf eine Art und Weise, wie es noch nie war. Und auch das im geistlichen Bereich der Realität hat man das gemerkt, hat man das registriert. Und alle antigöttlichen Mächte, Engel, Dämonen, Satan, haben gemerkt, jetzt haben wir verspielt. Jetzt haben wir verloren. Was mich natürlich freut. Dann durch die Auferstehung geschah in der unsichtbaren Welt eine reale Wende und wird die Erlösung Wirklichkeit. Der Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, der ist bestätigt worden, der ist vollendet worden und der wird jetzt Kraft der Auferstehung auch durchgesetzt. Macht vom Tod ist endgültig gebrochen. Das ist nicht mehr, das hat nicht mehr gespielt. Jesus ist schon verstanden und das ist erst der Anfang. Weitere werden folgen. Wenn er wiederkommt, wir haben das gesungen, wenn Jesus, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, da werden alle Kinder Gottes auferstehen. Die schon gestorben sind und bei Gott leben, werden einen neuen Körper bekommen. Und die da noch leben, die werden entrückt, umgewandelt, in einem Moment kommen einen neuen Körper über. Und das ist die Auferstehung. Und auf die gehen wir zu. Das können wir erwarten. Und das neue Leben aus Gott überwindet den Tod. Und dann kann man sagen, der Tod, nicht nur der körperliche, sondern auch der geistliche Tod. Körperlicher Tod ist Trennung von Körper und Seele. Geistlicher Tod ist Trennung von Mensch und Gott. Tod heisst Trennung. Wenn ein Mensch stirbt in dem Sinn, existiert er weiter. Auf der anderen Seite, auf der unsichtbaren Wirklichkeit. Und Auferstehung, Leben ist wieder Verbindung. Da gibt es wieder eine Verbindung mit dem Körper. Und das geistliche Leben ist die Verbindung von uns mit Gott. Und das hat Jesus geschafft. Und es fängt eine neue Schöpfung an. Pfingsten kann kommen. Gott schafft auch jetzt schon neue Menschen. Durch den Heiligen Geist werden wir erneuert. Für uns ist das, vielleicht wenn ihr schon lange an Jesus glaubt, normal. Aber das ist ermöglicht worden durch den Sieg von Jesus, durch das neue Leben, durch ja, den allumfassenden Sieg. Darum können wir ein neues Leben haben. Darum kann der Heilige Geist in uns wohnen. Und darum werden auch wir einmal auferstehen. Gehen wir noch mal ein bisschen retour in Gedanken, was würde uns fehlen ohne Auferstehung. Vielleicht erinnert euch, wir singen manchmal «I am no longer slave» oder «I am a child of God». Oder haben wir einmal schon gesungen. Wenn Jesus nicht verstanden wäre, könnte man das canceln. Dann könnte man das zwar singen, aber es würde nicht stimmen. Aber es stimmt. Darum können wir das singen. Jesus hat am Kreuz, wenn er nur gestorben wäre, zwar den Preis gezahlt, aber der Sieg wäre nicht wirklich vollzogen worden. Ich verstehe das im Bild wirklich so, quasi wir sind Sklaven von der Sünde und der Sklavenhalter, der kommt den Preis über, der gezahlt wird für uns, um uns loszukaufen, aber der freche Typ gibt uns nicht los. Sagt er, ah, danke für die Kohle, aber du kommst den Sklaven nicht über. Und weil Jesus aber gesiegt hat, den Tod überwunden hat, kann er uns dem Tod und der Sünde entreissen. Darum braucht es den Sieg. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir kein Evangelium, keine wirklich gute Nachricht. Es würde Religion bleiben. Wir könnten Jesus uns ein bisschen als Vorbild nehmen. Und dann würde es heissen so, streng dich an, lies Bergpredigt, mach es, wie es dort steht, und wenn du es nicht schaffst, hast du Pech gehabt. Und es wäre ja klar, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir könnten das nicht. Und niemand würde mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, es gäbe keine geistliche Neugeburt. Wir würden bleiben, wie wir sind. Und wir würden den Himmel nie sehen. Drum, die Auferstehung, Das ist wirklich das Zentrum. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist die Grundlage von unserem Glauben. Das ist der grösste Sieg, den es schon je gegeben hat und je geben wird. Es ist phänomenal. Aber für das hat es noch andere Siege auch gebraucht, damit der Sieg wirklich stattfinden konnte. Ich weiss gar nicht, ob euch bewusst ist, dass das Leben von Jesus genauso wichtig war wie alles, was nachher gekommen ist. In seinem Leben hat Jesus jede Versuchung bestanden. Übrigens, Versuchung ist nicht Sünde. Wenn wir versucht werden, das ist noch nicht Sünde. Sünde ist erst, wenn wir darauf eingehen und nachher eine Tat oder etwas machen. Er hat keinen sündigen Gedanken gehabt, kein falsches Wort gesagt. Alles, was er tun hat, ist vollkommen gewesen. Das musste so sein. Wenn Jesus eine Sünde durchhat, hat er selber ein Opfer gebraucht, das für ihn stirbt. Also, wenn ihr die Evangelien leset, wenn Jesus so herausgefordert worden ist, wenn er vom menschlich gesehen in die Enge getrieben worden ist und er aus göttlicher Weisheit reagiert hat, wenn er ein falsches Wort gesagt hat, eine falsche Tat durchhat, egoistische, unreine Gedanken gehabt, hat das alles nicht mehr funktioniert. Eigentlich könnte man sagen, das Leben von Jesus, sein Sterben, sein Auferstehen, das ist alles Tanz auf Messers schneiden. Die ganze Zeit, immer. Dann am Kreuz hat Jesus alle Tatsünden gezahlt. Er hat die Macht von der Sünde gebrochen und er hat die Finsternismacht bloßgestellt. Die haben sich dann schämen. Und in der Auferstehung hat er den Tod besiegt und die Macht von der Finsternis völlig überwunden. Wenn ihr das Skript möchtet, habe ich dann noch hier diese Bilder. Die könnt ihr nachlesen, noch mit Bibelstellen und könnt noch ein bisschen weiter nachforschen und könnt es dann auch abladen. Also ich finde es einfach, gell, ich hoffe, ihr merkt das. Ich finde es faszinierend. Die Auferstehung von Jesus, das ist einfach phänomenal, super gut, so schön. Genau. Jetzt, was bedeutet das? Die Auferstehung für dich und mich persönlich. Heißt das etwas? Der Sieg von Jesus, das ist nicht nur ein Gedanke, eine Erinnerung, sondern das ist eine neue Realität. Also der Tod verliert seinen Schrecken. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Und es gibt einige, die sagen, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe nur Respekt oder fürchte mich vor dem Sterben, vor dem Übergang. Und das stimmt schon. Der Übergang kann manchmal ein bisschen schwierig sein, der Sterbeprozess. Aber der Tod, das ist nicht mehr für uns ein Gegner. Da müssen wir uns nicht mehr fürchten. Das ist der Durchgang zu Gott. Da können wir uns einfach freuen. Und gleich, gell, das Ganze, alles ist mit Schmerzen verbunden. Also je nachdem. Und das müssen wir nicht wegdiskutieren. Aber der Schrecken vom Tod, der ist weg. Und es gibt eine Befreiung aus der Todesknechtschaft. Und das ist nicht nur ein Trost. Wir sind als Kind von Gott frei von Schuld. Wir sind durch das Leben aus Gott jetzt schon eingestiegen ins ewige Leben. Wir sind jetzt schon drin, in dieser Ewigkeit mit Gott. Und der Sterben und der körperliche Tod ist ein Durchgang dazu, dass das, was jetzt schon ist, was jetzt schon Realität ist, für uns noch viel sichtbarer wird. Die Herrschaft von der Sünde gesprochen, da sage ich ganz am Schluss noch etwas kurz. Und Jesus reagiert über allen und allem. Jesus sagt seinen Jüngern, bevor er in den Himmel fährt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es einfach nicht als alle Macht. Und zwar im Himmel, im unsichtbaren Bereich von der Realität und auf der Erde. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird Jesus vorgestellt als Herr der Herren und König der Könige. Und er wird kommen. Und die Herrschaft, die er jetzt schon hat, wird er sichtbar antreten. und wird dann regieren. Jesus, du Verstehung bedeutet für uns eine neue Lebenswirklichkeit und eine neue Erlebenswirklichkeit. Hab keine Angst. Das ist die Botschaft vom Engel an die Frauen. Und nachher auch die Botschaft von Jesus, als er ihnen erschienen ist. Wir haben oft Angst. Angst kommt von Enge. Wir sind innerlich kommen wir so ein bisschen unter Druck in die Enge. Das ist Angst. Aber Jesus sagt, ihr müsst das nicht haben. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Sünde überwunden. Ich habe den Tod überwunden. Und du bist frei von der Macht, von der Sünde und frei von Schuld. Jesus vergibt uns unsere Sünden. Und wir sind auch nicht mehr als Sklaven unterworfen dieser Macht der Sünde. Wir leben aber jetzt noch in dieser Zeit im Kampf zwischen Fleisch und Geist. Wir haben jetzt einen Kampf. Doch Jesus steht uns bei und es ist möglich, dass wir überwinden können. Ein Sklave ist völlig unterworfen. Das sind wir nicht mehr. Und ich verstand das Bildliche so. Die Sünde kann auch bei uns anklopfen, aber du musst nicht mehr die Tür aufmachen. Aber sie telefoniert, läutet an und du entscheidest, ob du abnimmst. Sie klopft an der Tür, trampelt manchmal sogar, aber du entscheidest, machst du auf, lässt du dich rein und lässt du dich darauf ein. Das haben wir vorher nicht können. Jetzt haben wir die Freiheit. Und jetzt? Lebe bewusst in dieser neuen Wirklichkeit als Kind Gottes. Sieht mein Glaubensleben, mein Leben so aus, als wie wenn Jesus auferstanden wäre? Könnte man darauf kommen? Oder benehme ich mich so, denke ich so, rede ich so, als wäre er nicht auferstanden? Und jetzt für mich da, gell, ist es schön, das ist einfach so zu reden, als weil Jesus verstanden ist. Aber im Alltagskampf kann man ja das manchmal ein bisschen vergessen. Und darum möchte ich euch das gerne empfehlen. Nehmt euch einen Moment Zeit. Lasst euch auf die Realität ein. Schaut einmal ganz bewusst auf das, was da passiert ist. Lasst euch Gedanken mit dem bewegen. Nicht mit den Kriegen, die da passieren, nicht mit dem, was politisch schief läuft, nicht, weil jetzt eure Mannschaft verloren hat und so weiter, sondern schaut mal auf das. Das zählt. Das bestimmt über Zeit und Ewigkeit. Tönt eure Gedanken mit dem beschäftigen. Und vielleicht ist der Auferstehungssonntag auch ein Moment, wo du wieder ganz neu dein Leben Jesus anvertraust. Einem auferstandenen Sieger. Amen. Und jetzt hören wir das Lied Hosanna, das heißt eigentlich wörtlich hilf doch Herr, aber es ist ein Jubelruf, ein Dankruf, ein Siegesruf. Jesus hat gesiegt. Hosanna.